Wie erreiche ich alle Mitarbeiter? Und auch da wieder die Antwort, am besten, indem du es gar nicht erst versuchst. Sondern einfach annimmst, was ist. Und es gibt bei uns im Unternehmen, die Hotels sind so unterschiedlich. Wir haben Entwicklungen, die gehen wirklich im Schneckentempo voran. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wir haben Entwicklungen, die sind sehr schnell. Und ich bin sehr dankbar dafür. Also sich ein Stück weit davon zu befreien, von diesem Druck, es vollenden zu wollen. Das ist ja der Irrglaube auch innerhalb der Menschheit, weshalb sie überhaupt erst im Hamsterrad unterwegs sind, weil sie in dem Glauben sind, unvollständig zu sein und glauben, mit jedem nächsten Schritt vollständiger zu werden.
Rebellentalk, der große Freiheit.com.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Rister aus Hamburg mit unserem schönen Rebellentalk. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist Bodo Jansen von Upstyle-Boom und der eine oder andere hat davon schon gehört. Der liebe Bodo hat eine ganz coole Transformation hinter sich und davon wird er jetzt uns am besten selber erzählen, weil er kennt sich selber am besten. Und ja, wir freuen uns auf das Gespräch, lieber Bodo. Danke, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut, mal wieder mit Menschen aus meiner zwischenzeitlichen Heimat zu sprechen. Und ich weiß auch, dass ihr dort haust, wo ich gar nicht so weit entfernt gelebt und gearbeitet habe. Also schön, euch persönlich kennenzulernen.
Danke. Gleichfalls.
Ja, der Bodo, das erzähle ich jetzt ganz kurz, der Bodo hat in Hamburg studiert und hat im Headlays, also in zwei Bars warst du, einen in Altona. Und dann das Headlays, meine ich, in da, wo unser Büro ist, quasi genau gegenüber. Und da hast du auch gewohnt. So, jetzt erzähle ich aber nichts mehr. Jetzt kannst du mal erzählen, was dein spannender Werdegang war. Also du hast ja eine sehr interessante Vergangenheit, auch als Model und so weiter. Aber am besten erzählst du selber.
Ja, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, was mein Werdegang war und noch sein wird, vielleicht auch ein Stück weit, denn das ist ja das tatsächlich Spannende, was uns noch erwartet. Ja, ich bin irgendwann 1994 meiner damaligen Freundin nach Hamburg hinterhergezogen, um dann ja die große weite Welt kennenzulernen als Ostfriese. Ne, bei uns ist das alles ein bisschen anders, alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen beschaulicher. Und so in den jungen Jahren, damals war ich dann 20 Jahre alt, wollte ich dann doch ein bisschen erleben. Hab dann Einstieg gefunden, du hast es gerade erzählt, in Ottensen im Bolero. Das war damals die erste Bar von Christoph Strenger, wo mich ein Barkeeper angesprochen hat und ob ich nicht Lust hätte, in der Bar zu arbeiten und ob ich schon mal in der Bar gearbeitet hätte. Habe ich natürlich bejaht, war glatt weggelogen, keine Ahnung von der Bar gehabt, aber ich wollte da trotzdem arbeiten und dementsprechend fühlte ich mich an meinen ersten Tagen auch so ein bisschen wie Tom Cruise bei Cocktail. Und konnte mich aber ein bisschen etablieren, bin dann aber letztendlich doch rausgeflogen, weil ich, glaube ich, zu unordentlich war oder ich weiß es gar nicht so ganz genau. Dann hat es mich von Ottensen auf den Kiez gezogen. Da habe ich Steini kennengelernt damals, ja, das Highlight, das Kiez damals im Hans-Albers-Eck und bin über ihn dann in das Absolut gegangen. Das war damals ein Hausclub, der hat so 1996, 97, glaube ich, auf dem Kiez eröffnet und habe da eine ganze Zeit lang gearbeitet. Parallel dazu war ich in der Endoklinik, habe da meinen Zivildienst gemacht und dann kam das Headlay bei euch um die Ecke. Als die Tina Heine und Bodo Klemm in Hamburg das Café eröffnet haben, war ich gleich von Anfang an mit dabei und das war wirklich eine sehr schöne Zeit, die ich dann dort erlebt habe. Parallel habe ich versucht zu studieren. Ich hatte nicht so einen guten NC und wollte ursprünglich Betriebswirtschaft studieren, aber dafür reichte mein NC nicht und habe dann mich eingeschrieben über Sinologie, also Chinesisch.
Oh, okay.
Was allerdings schon Auswirkungen auf mein späteres Leben hatte, weil ich dort meine Leidenschaft für Sprache und auch bildhafte Sprache tatsächlich entwickelt habe, weil die chinesischen Schriftzeichen symbolisieren ja auch sehr viel von dem, worüber wir sprechen. Und das hat sich durchgezogen, auch wenn mir damals meine Professorin gesagt hat, ich hätte eine Sauklaue. Ich wusste gar nicht, dass man das bei chinesischen Zeichen auch haben kann. Ja, dann 98 aus dem High Life heraus, also als Barkeeper, nebenbei Student und auch Fotomodell, du hast es gerade angesprochen, Jörg, kam dann die Entführung, da bin ich entführt worden, direkt in der Nachbarschaft des Headlays wurde ich gekidnappt von ja, Bekannten tatsächlich, die Lösegeld erpressen wollten. Und da wurde ich dann Gott sei Dank nach 8 Tagen befreit. Gott sei Dank deshalb, weil ich sollte das nicht überleben. Das war von vornherein klar. Ja, und dann bin ich nach Lüneburg gegangen, habe dort studiert, aber nicht zu Ende, bis 2001. Dann ging es nach Emden und habe dort eine Sportanlage übernommen, eine Sport- und Freizeitanlage. Ich war immer Sport, im Sport sehr zugetan, 5.500 Quadratmeter. Das war so mein erstes großes Projekt. Nach vielen kleinen Projekten auch in Hamburg, Hamburgs erste mobile Cocktailbar. Das waren alles so kleine Storys am Rande meines Lebensweges. Aber da gab es dann die erste Selbstständigkeit, um eine große aus in die Zukunft zu führen. Hat ganz gut funktioniert. Und als es funktioniert ist, wurde es mir dann auch langweilig und habe dann bei den Eltern reingeguckt. Und ja, das habe ich dann getan. Parallel dazu bin ich von der Fachhochschule geflogen, weil ich das, was die Professoren mir dort erzählt haben, nicht tatsächlich ernst nehmen wollte oder konnte. Der ständige Abgleich mit der Praxis hat mir gezeigt, das, was ich dort höre, hat nichts mit dem zu tun, was ich im Unternehmen sehe. Ja, bin dann ins elterliche Unternehmen, um dort reinzuschnuppern. Und nachdem ich das 2 Jahre gemacht habe, ist mein Vater tödlich verunglückt bei einem Flugzeugunglück. Ja, und damit war ich dann quasi mit dem vollen Vertrauen meiner lieben Mutter auf mich gestellt, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Dann gab es 2010 eine Mitarbeiterbefragung, die auch ein bisschen unangenehm war. Die Mitarbeiter sagten mir, sie brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen, auf die Frage, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können. Ja, und das war dann ein weiterer Schlag ins Gesicht. Aber so ein Schlag ins Gesicht ist ja manchmal hilfreicher als das Klopfen auf die Schulter. Und dann bin ich ins Kloster gegangen, ja, und dann nahm das seinen Lauf, worüber wir wahrscheinlich heute sprechen werden, der sogenannte Umsatzwohnweg. Und ja, ein Weg, auf dem ich sehr viel lernen durfte und weiter sehr viel noch lernen darf. Also auch wenn wir viel angefragt werden, ich viel angefragt werde, bin ich weit davon entfernt, mich Experte zu nennen. Ich beschreibe mich lieber selbst als Anfänger, weil ich jeden Tag von Neuem damit anfange, zu versuchen, das Leben, die Menschen, das Unternehmen zu verstehen. Und damit bleibe ich in diesem Moment. Und das ist mir wichtig, auch heute in diesem Gespräch. Also das ist keine, ich möchte nicht über Theorien oder Konzepte sprechen, sondern immer nur über das, was ich tatsächlich erlebt habe, weil Theoretiker gibt es genug in dieser Welt.
Also wenn ich das so höre, dann muss ich so mal ein bisschen an Krone richten weitergehen. Kommt mir da so als Bild in den Kopf. Was mich interessieren würde, ist, wie hat sich denn dein Menschenbild über die Jahre verändert?
Ja, das Menschenbild ist natürlich essentiell. Es ist ja auch noch was anderes als das Selbstbild. Also das Selbstbild, denke ich, hat sich schon sehr stark verändert. Ja. Das, was ich damals mir von mir selbst gemacht habe und das, was ich mir heute von mir oder meinem selbst mache. Das Menschenbild wurde sehr stark geprägt durch die Regel des Heiligen Benedikt, als ich im Kloster war. Denn das, was diese Regel auch von den anderen Mönchsregeln aus der Vergangenheit unterscheidet, ist das positive Menschenbild. Das heißt also, dass ich, obwohl ich viele Verhaltensweisen sehe, die vielleicht nicht so ganz nachzuvollziehen sind, ich über die Auseinandersetzung mit der Regel und der Zeit in Stille, glaube ich, für mich schon ein mittlerweile positives Menschenbild gewinnen konnte. Das Blitz ist nicht immer permanent. Das erlebe ich in meiner Sprache, wie ich über Menschen und andere Dinge spreche, die vielleicht nicht dem gerecht werden, meinem Anspruch gerecht werden. Dass das vielleicht manchmal noch ein bisschen pauschal und überheblich klingt. Aber es wächst so dieses positive Menschenbild in mir. Und es gelingt mir ein bisschen dadurch, dass ich gelernt habe zu differenzieren zwischen dem Selbst eines Menschen und dem Ego eines Menschen. Also ich würde mal durchaus ja sagen, dass es da schon Wege gibt, das zu differenzieren und dann wirklich durch die Oberflächlichkeit des Menschen hindurchzuschauen und zu versuchen, diesen Menschen zu sehen. Manchmal gelingt mir das, indem ich mir vorstelle, ich habe Kinder vor mir sitzen, und zwar den Menschen, den ich gerade sehe, in Form eines Kindes, wie er damals war. Dann ist es relativ leicht.
Ja, das stimmt.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Ich habe noch eine, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar, Du hast es vorhin so beiläufig erzählt, diese Entführung. Also ich meine, das kann sich, glaube ich, niemand von uns vorstellen, was das für ein immenser Druck ist. Wenn man das Gefühl hat, und ich habe es gelesen, dann quasi dem Tod ins Auge geguckt habe, so dass du dir dann irgendwann schon gedacht hast, jetzt ist es auch egal, dann mach das halt. Und ich glaube, das so zu erleben, das macht was mit jemandem. Das ist nicht einfach nur eine Erfahrung, als wenn ich jetzt mit der Achterbahn fahre, sondern das ist etwas Tiefgreifendes. Und was mich interessiert ist, weil, und jetzt drehe ich nochmal den Kreis, dieses Mitarbeiterbefragung, das habe ich schon öfter erlebt in Unternehmen. Ich habe das auch mal durchgeführt mit einem Kunden. Da kam Ähnliches raus wie bei dir, aber die Konsequenz war eine andere. Die Konsequenz war, dass das Ergebnis in der Schublade verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist. Und du hast ja gesagt, okay, ich nehme die Herausforderung an und gehe da jetzt durch. Das heißt also, du hast ja im Grunde, ich sag mal, einen Schlag ins Gesicht gekriegt und hast nicht gesagt, okay, das finde ich jetzt aber blöd und ich bin hier der Chef und jetzt zeige ich euch mal, wo der Hase langläuft, sondern du bist ja genau den anderen Weg gegangen. Gab es diese Reaktion, hatte die in irgendeiner Form was zu tun mit dem, was du mal erlebt hast?
Ja, sehr stark. Also tatsächlich ist es so, dass ich ja vor der vernichtenden Mitarbeiterbefragung auch schon eine Mitarbeiterbefragung im Unternehmen gestartet habe, ein paar Jahre zuvor. Die war auch nicht so schön und die ist tatsächlich in der Schublade gelandet. Und das hat natürlich noch mehr Misstrauen gesorgt als Konsequenz daraus. Also das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das habe ich damals erlebt. Aber es gibt, wie du gesagt hast, es gibt einen sehr starken Zusammenhang sogar. Wenn ich an die Entführung zurückdenke, dann war sie ja geprägt durch insgesamt 8 Scheinhinrichtungen. Mhm. Und die Scheinhinrichtungen waren ja immer sehr dramatisch in dem Moment. Und ich musste mich im Nachhinein betrachtet, konnte ich jeder Scheinhinrichtung etwas abgewinnen, nämlich eine Erkenntnis. Und du hast etwas angesprochen, nämlich auch so nebenbei erwähnt, ja, dann jetzt ist auch egal, jetzt gebe ich mich dem hin. Mhm. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Es gibt ein orientalisches Sprichwort, nämlich besiege den Tod, bevor er dich besiegt. Und die erste Scheinhinrichtung, die stand dafür, das Glück in der Zukunft zu finden. Das heißt, der Gedanke, den ich dort hatte im Angesicht des Todes war, du darfst jetzt nicht sterben, du musst gleich zur Vorlesung. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber letztendlich vermittelt es ja nur etwas, was wir in unserer Gesellschaft über Jahre vermittelt bekommen haben, nämlich das Glück liegt in der Zukunft. Ja, also alles, was ist gut, nur nicht das, was jetzt hier gerade existiert. Deshalb rennen wir an unserem Hamsterrad unterwegs. Mhm. Und so hatte jede dieser Scheinhinrichtungen eine Qualität. Und die letzte Scheinhinrichtung war tatsächlich die, wo ich mich von allem verabschieden konnte. Ganz bewusst von der Zukunft, von den Menschen, von den materiellen Dingen. Aber an meinem Leben an sich hing ich noch wie so eine Schnecke am Felsen. Mhm. Ja, und war am Zittern quasi, dass ich jetzt sterben muss. Und dann kam dieser Moment, genau den du gerade beschrieben hast, jetzt nehme ich den Tod an für mich. Also ich bekämpfe ihn nicht, sondern ich nehme den Tod an. Und in genau dem Moment, wo ich den Tod angenommen habe, entstand so ein Gefühl von Unsterblichkeit gegenüber meinen Kidnappern. Es war egal, was sie machen. Sie waren machtlos. Sie konnten mich nicht mehr durch die Androhung des Todes bewegen.
Würdest du sagen, dass du in dem Moment frei warst?
Das war absolute Freiheit, die ich dort erlebt habe. Innerliche Freiheit in einer äußeren Gefangenschaft, die ich dort erlebt habe. Und wenn du das überträgst auf diese Mitarbeiterbefragung, ist letztendlich der Umgang mit der Mitarbeiterbefragung eine Konsequenz aus diesem Annehmen. Mhm. Also das Annehmen, was ist. Also man sagt ja auch lieben, was ist. Und der Tod, gegen den wir uns wehren, ist ja letztendlich nur ein Synonym oder steht für all das, wogegen wir uns auflehnen, wo wir Widerstände entwickeln. Das können Menschen sein, die anders sind als wir. Das können andere Menschenbilder sein. Das können Feinde sein. Das können Eigenschaften sein. Das können wir selbst sein. Alles das, was wir bekämpfen, wird letztendlich durch diesen Tod symbolisiert. Und ich glaube, die Angst, die Angst, die wir alle in uns tragen, die Urangst, die Quelle dieser Urangst ist die Angst vor dem Tod. Ja. Und in dem Moment, wo es mir gelingt, den Tod anzunehmen, innerlich mich davon frei zu machen, gelingt es mir auch, mich innerlich frei von all den Widerwärtigkeiten zu machen, die mir im Leben begegnen. Also wenn wir unsere innere Zufriedenheit abhängig machen von einer Welt, wie wir sie uns wünschen, dann können wir nur verlieren. Und diese Überwindung, ja, die dort stattgefunden hat, nicht indem ich den Tod bekämpft habe, sondern ihn als Freund betrachtet habe, ja, hat mich einmal erfahren lassen, wie es ist, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Und daraus entsteht eine ganz große Gelassenheit. Um in Bildern zu sprechen, wenn du einmal am Grunde des Ozeans saßt, dann schockt dich der Anblick einer Pfütze nicht mehr. Ja, denn wie einfach ist es, vielleicht das negative Verhalten eines Menschen anzunehmen, wenn es dir gelungen ist, den Tod anzunehmen. Also wenn es dir gelungen ist, den Tod für dich anzunehmen, dann gibt es nicht mehr viel, wozu du nicht in der Lage bist, dich dafür auszusprechen, es so anzunehmen, wie es ist.
Das klingt für mich wie die totale Freiheit, weil letztendlich ist Angst für dich überhaupt kein Thema mehr. Und Jens fragte dich gerade, wie dein Menschenbild sich gewandelt hat. Und die Frage würde ich jetzt auch noch mal mit dem Blick da auf diese Vergangenheit stellen wollen. Was ist dann passiert? Weil letztendlich könnte man ja jetzt denken, okay, durch diesen Druck, den du von Menschen erfahren hast, kann es ja sein, dass du ein Menschenbild hast, was nicht gerade positiv ist. Und durch den Gang ins Kloster, also erstmal ist das so gewesen und hat sich das Menschenbild dadurch dann im Kloster gewandelt oder war es per se niemals schlechter durch die Erfahrung? Also die Frage ist ja, wie war diese Transformation dann hin? Ne? Dieser Druck, dieses Erfahren und dieses, ich sag mal, geläutert sein und dann auf einen ganz neuen, anderen Weg zu gehen, egal was alle anderen machen.
Ich muss da noch mal reingehen. Ich will in die gleiche Richtung, aber ich habe interessanterweise wie du zwei, ich nenne es für mich Führungsschocks erlitten. Und erst der zweite hat mich in die Transformation gebracht. Und beim ersten Führungsschock habe ich gedacht, ich hätte ein Aha-Erlebnis gehabt, aber ich habe die falschen Schlüsse draus gezogen. Und die Frage, die ich jetzt habe in Verbindung mit dem, was du sagst, zwischen der Entführung und dem Tod annehmen und der Mitarbeiterbefragung war ja auch noch was, wo du eben anscheinend nicht dich komplett transformiert hast, so wie das dann nach der Mitarbeiterbefragung war. Also die Frage ist, dieses Aha-Erlebnis mit den Scheinhinrichtungen, was hat das letztendlich ausgemacht? Und was war dann beim zweiten Schock, in Anführungszeichen, dieser Mitarbeiterbefragung plötzlich anders?
Ja, ich glaube, was sehr entscheidend ist, die ersten Schocks, nennen wir sie mal so, während der Entführung, haben zu keiner signifikanten Veränderung geführt.
Genau.
Sondern sie haben eher das Vorherige verstärkt. Ich habe danach noch mehr auf die Kacke gehauen.
Okay.
Ja, und habe noch exzentrischer und zerstörerischer gelebt. Und ganz sicher, wenn ich meiner Frau nicht begegnet wäre, dann wüsste ich gar nicht, ob ich hier sitze. Wieso war das so? Weil ich Angst davor hatte, in die Stille zu gehen.
Okay.
Das ist ein entscheidender Punkt, weil egal, was ich erlebe, wenn ich das, was ich erlebt habe, nicht reflektiere und meine Schlüsse daraus ziehe und mir der Entwicklung, der möglichen Entwicklung bewusst werde, dann ist es egal, was passiert, dann hat es keine Auswirkung auf meinen zukünftigen Weg. Also ohne Reflexion, ja, bleibt jedes Erlebnis unproduktiv, wenn ich es mal so ausdrücken will. Weil ich hatte Angst davor, in die Stille zu gehen, weil ich Angst vor den Gedanken und Bildern hatte, die in der Stille mit Blick auf die Entführung entstehen konnte. Im Kloster habe ich dann gelernt, dass ich keine Angst vor meinen Gedanken haben muss, weil es sind nur Gedanken und Gedanken können mir nichts. Das sind nur Gedanken, das hat nichts mit der realen Welt zu tun. Im Zen, der asiatischen Philosophie, sind Gedanken auch etwas Äußeres. Also nicht das, was zu meinem Selbst gehört und meiner wahren Natur entspricht, sondern von außen an mich herangetragen wird durch Menschen, durch Erlebnisse, durch Erfahrungen. Also ich habe diese Differenzierung gefunden zwischen dem Wahren selbst und meinen Gedanken. Okay. Ja, es gibt da eine schöne Aussage, die Wolken sind nicht der Himmel. Mhm. Und das drückt es eigentlich sehr schön aus. Ja. Ja, das Wahre selbst ist so ein bisschen wie der Himmel. Und die Gedanken, die entstehen, sind wie die Wolken. Aber schönes die Wolken Bild. Sind nicht ja. der Himmel. Der Himmel bleibt immer blau und klar, aber die Wolken, die sind dort. Und über dieses Bewusstsein habe ich mich dann an diese Gedanken herangetraut, sie zu betrachten. Weil sie sind ja immer nur die Folge von Impulsen, Erfahrungen. Und es war also erst die Stille erforderlich, um den Nutzen tatsächlich aus dieser Entführung heraus zu ziehen, indem ich mir bewusst gemacht habe, wofür steht es denn? Und Hildegard von Bingen, Heiliger aus dem 13. Jahrhundert, hat dafür eine Aussage gehabt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen, ja. über eine Auster. Und das, aber was es braucht, ist die Stille. Wenn wir es nicht verstehen, in die Stille zu gehen, wenn wir es nicht verstehen und nicht dazu bereit und in der Lage sind zu reflektieren, dann spielt es keine Rolle, was in unserem Leben bisher passiert ist. Es wird unser Bewusstsein nicht erreichen und maximal im Autopiloten, im Alltag sich wiederfinden in Form von irgendwelchen Gewohnheiten, die ich aber nicht steuern kann.
Das finde ich ganz spannend. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht zum Gestalttherapeuten. Da geht es in erster Linie um Beziehungen. Und das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Jede Beziehung hat einen Vorkontakt, einen Hauptkontakt und einen Nachkontakt. Und die meisten Menschen, die nehmen sich nicht die Zeit für den Nachkontakt. Das ist bei jeder Begegnung so, bei jedem Ereignis so, immer. Das heißt, wenn du diesen Nachkontakt nicht hast, also in die Stille gehst und das für dich verarbeitet, bleibt es nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die auf dich keine Wirkung haben. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Dazu gehört es, in diese Stille zu gehen, weil unsere Motivation ist, Menschen zu ermutigen, auch in ihre eigene Transformation zu gehen. Was sie aber scheuen wie der Teufel das Weihwasser, ist dieses in diese Stille zu gehen, weil sie Angst haben vor ihren Gedanken. Und deswegen finde ich das Bild mit den Wolken wunderbar, weil das werden wir mit Sicherheit, das ist ja nicht von dir, ne, oder?
Das kommt tatsächlich, es gibt eine Überschrift an einem Buch von Lorenz Marti. Das ist ein Mystiker, ein Schweizer Mystiker, ist letztes Jahr gestorben. Und der hat ein Buch geschrieben, wie der Mystiker seine Schuhe schnürt. Und da gibt es eine Geschichte, die das ein Stück weit beschreibt. Ne? Die Wolken sind nicht der Himmel, aber dieses Bild ist so stark. Ja. Ja, weil da kann ich mich hinsetzen, wenn ich jetzt rausgucke, ich sehe die Wolken und meine Gedanken sind wieder wie die Wolken. Und ich weiß aber, dass hinter diesen Wolken der Himmel blau leuchtet, immer. Mhm.
Ja. Und das ist so, das ist, finde ich gerade so richtig, richtig toll, diese Metapher, weil damit kannst du sofort was anfangen. Das kennt jeder. Und so viele Menschen, und das erlebe ich schon seit so vielen Jahren, seitdem ich diesen Job mache, dass Menschen Angst haben vor ihren Gedanken, weil sie glauben, ihre Gedanken sind die Realität. Ja, und deswegen reagieren sie auch so stark darauf.
Und deswegen heißen wir ja auch große Freiheit, ne? Also die Idee ist ja tatsächlich zu sagen, wenn du dich nah an deinem Wesenkern positionierst, dann kannst du darüber die große Freiheit erlangen. Also in deinem Bild würde ich dann sagen, die Wolken beiseite schieben, ne?
Ja, und die große Freiheit. Ja,
oder einfach verstehen, dass das sich zu disidentifizieren mit den Wolken,
so ja, wie genau. ich es nenne.
Psychologischen Aspekt. Mhm. Also wir identifizieren uns ja mit unseren Gedanken. Mhm. Wenn es das nur wäre, wäre es einfacher, aber in unserer Leistungsgesellschaft identifizieren wir uns nicht nur mit unseren Gedanken, sondern mit unseren Büros, mit unserem Status und allem drum und dran. Mhm. Und je mehr wir uns mit diesen äußeren Dingen identifizieren und untermalen mit Begriffen wie ich, mein oder meins, ist es natürlich mit der Freiheit sehr weit hergeholt. Und viele Menschen verstehen ja unter Freiheit eher diese äußere Freiheit, sich alles erlauben zu können. Ja, ja, aber das ist eben dieser Gedanke, den ich formuliert habe, dass wenn wir unser Wohlbefinden davon abhängig machen, dass die äußere Welt sich ausschließlich unseren Wunschvorstellungen hin entwickelt, dann haben wir schon verloren. Und wenn ich über Freiheit spreche oder was ich der äußeren Freiheit entgegensetzen möchte, ist innere Freiheit. Genau. Für mich ist ein politisches Beispiel dort Nawalny. Ja, das ist für mich so ein politisches Beispiel, ohne jetzt politisch zu sehen, wie ist er orientiert. Aber trotz äußerer Gefangenschaft ist er innerlich frei. Er ist im vollen Bewusstsein, dass er in die äußere Gefangenschaft geht, trotzdem diesen Schritt gegangen, aus einer inneren Freiheit heraus. Und das gibt es ja auch schon in der stoischen Philosophie, diesen Gedanken, oder ethischen Philosophie generell, den Gedanken der sogenannten Eudaimonie. Das ist das Wohlbefinden jenseits äußerer Einflüsse. Und das ist das Kernziel auch von Führung. Ja, ja. Menschen dabei zu unterstützen, für sich einen Weg zu finden, ihr Wohlbefinden frei von äußeren Einflüssen zu erfahren.
Und die jüngere Beispiele sind zum Beispiel Nelson Mandela. Der hätte diese Gefangenschaft nicht ausgehalten, wenn er nicht innerlich frei gewesen wäre.
Gandhi.
Ja.
Gandhi.
Ja, genau.
Ja. Diese ganzen, auch dann gibt's ja diese schöne Geschichte mit dem Menschen, der im KZ war mit seinem Kind und hat ihm immer erzählt, das ist hier alles nur ein Spiel.
Gibt's einen Film. Dieser Film, ne? Genau. Ja, ich weiß, ja.
Oder Viktor Frankl auch.
Und haben das dann überlebt, ne? Und das ist nur ein Spiel und diese Haltung ist eine innere Freiheit. Ja. Und das finde ich schön, dass du das in den Kontext von Führung bringst gerade.
Ja, Jens hat gerade von Viktor Frankl gesprochen. Ja. Das ist ja bei uns, wir kultivieren die Logotherapie bei uns als Führungskompetenz.
Okay.
Also wir sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ein Unternehmen überhaupt schon macht. Wir haben den Begründer, den Inhaber des Lehrstuhls von Viktor Frankl, Professor Alexander Batjani, der arbeitet mit unseren Führungskräften. Ziel ist es, Führungskräfte zu Logotherapeuten zu entwickeln.
Cool.
Genau diesen Weg zu gehen. Ja, genau das, worüber wir sprechen, zu realisieren. Mhm.
Was uns spannend, noch interessiert ist, du hast ja nun dir jemanden an die Seite geholt, der, ich sag mal, auch sehr stark philosophisch unterwegs ist. Das ist der Pater Anselm Grün. Und was hast du von dem gelernt? Also wie hat der deine Transformation quasi jetzt in Neudeutsch geboostet, also nach vorne gebracht?
Also das Entscheidende war, dass er eine Sprache gefunden hat, und ich weiß, dass ihm das auch sehr wichtig ist, eine Sprache gefunden hat, die mich angesprochen hat. Das, worüber wir sprechen, ist ja nicht neu. Ne? Wenn wir sagen, der Begründer von New Work ist Fridtjof Bergmann, dann würde ich sagen, der Begründer von New Work ist der heilige Benedikt vor 1500 Jahren. Das hat keiner verstanden. Diese ganzen alten Schriften, die Wüstenväter, ja, die philosophischen Schriften, zum Teil auch die Bibel, verbergen natürlich oder drücken sich aus in einer Sprache, die vielen Menschen heute nichts mehr zu sagen hat. Und er hat es verstanden, das so sprachlich aufzubereiten, wie mit den Wolken und dem Himmel, dass es plötzlich klar ist. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, mal abgesehen von den ganzen inhaltlichen Dingen, die sehr wertvoll waren. Aber er hat die Sprache gefunden, die mich angesprochen hat und mich hat verstehen lassen. Ich will im ganz anderen Kontext euch ein Beispiel geben. Ich war irgendwann mal auf einem Lean-Management-Kongress in Mannheim, habe dann einen Vortrag gehalten und anschließend mit Lean-Managern einen Workshop gemacht. Also denen war das schon sehr spooky, dass sie sich in den Schulkreis setzen mussten. Ja, und jetzt ging es ja für mich darum, so irgendwie eine Verbindung zu schaffen, auch ja eine Gelassenheit zu entwickeln. Und wenn ich die jetzt im Schulkreis auch noch damit konfrontiert hätte, um zu machen, dann wären die geschlossen alle gegangen. Ganz sicher. Ja, also das hätten die gesagt, Bibi Blocksberg, nee, ist das Bibi und Tina, ich umarme einen Baum und mache um. Dann hätten nämlich mal alle Latten im Zaun, dieser Jansen. Was habe ich gemacht? Ich habe es einfach wissenschaftlich, bin ich es angegangen, aber wir machen nicht um, sondern ich habe gesagt, es gibt eine neue Form der Massage, die führt zur Gelassenheit. Das ist die sogenannte Vagusmassage. Und der Vagus findet ja seinen Nerv ganz stark am Kehlkopf. Und der Vagus ist ja der Nerv, der den Parasympathikus entwickelt. Das ist das Nervensystem, das mich entspannt. Ja, wo die Nebennierenrinde abschwillt, der Hippocampus wächst und alles ist gut, alles ist schön. Das ist so, wenn wir rausgucken auf den See, Bäume sehen, alles ist vorhanden, wir sind total entspannt. Das ist der Vagus. Und den kann ich in starken, stressigen Situationen, kann ich den so stimulieren, massieren, dass ich mich, egal wie stressig es ist, danach entspannt fühle. Und haben natürlich alle solche Augen bekommen, mal eben kurz, ne, zwischen den ganzen Meetings mich entspannen. Dann sage ich, ja, die Vagusmassage geht wie folgt. Ihr müsst einfach nur tief brummen. Das haben die alle gemacht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, total. Du hast quasi die Informationen dem Zuhörer angepasst.
So, genau. Und das bedeutet ja auch Führung letztendlich. Ne? Als Führungskraft bin ich ja quasi wie so ein Übersetzer, der eine Übersetzung findet, die seiner Zielgruppe gerecht wird und entspricht. Damit die sich angesprochen fühlt, weil wenn die sich nicht angesprochen fühlt, dann passiert gar nichts.
Ja, ich war vor kurzem auf einer Private Equity Konferenz und habe das Thema HR Strategy gepitcht, weil ich gesagt habe, dass HR hat oder Human Capital, ich finde diese Human Resources schwierig mittlerweile, also Human Capital hat einen harten Impact auf die KPIs der Portfolio Performance. Daraufhin meldete sich einer und sagte, das ist alles Esoterik. Aber es war nur noch einer. Die anderen haben alle gesagt, okay, erzähl mal, was meinst du eigentlich? Und insofern, da fühle ich mich jetzt gerade dran erinnert, du musst, um deine Zielgruppe zu erreichen, natürlich die Sprache sprechen, die die hören wollen. Und ich finde es auch völlig richtig, was du sagst als Führungskraft. Und das bringt mich zu der Frage, Upstalbohm, wenn wir jetzt mal da reingehen, du hast ja auch ein sehr breites Spektrum an Mitarbeitern, die alle ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Du hast sicherlich viele Kulturen bei dir im Unternehmen, diverse Werdegänge, diverse Träume, die Mitarbeiter in sich tragen. Was ist denn die Upstalbohm-Sprache?
Bilder.
Bilder, okay.
Ja, das die sind unmissverständlich und geben darüber hinaus genügend Raum zur Interpretation. Das ist das, was wir für uns entdecken durften. Wir haben angefangen mit einfachen Graphic Recordings und haben festgestellt, dass all das, was wir gemeinsam entwickelt haben in Teams und in Bildern festgehalten wurde, keiner weiteren Nachverfolgung bedarf, sondern sich tatsächlich vollzieht. Also sonst hast du ja Projektberichte oder Protokolle, die schreiben wir gar nicht mehr, sondern es reicht dieses Bild, das jeder sieht, verinnerlicht und dann geschieht es wie von Geisterhand alles ganz automatisch. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und da komme ich auch nicht zum Menschenbild zurück, sondern zu dem inneren Bild. Wir versuchen ja auch als Manager oder Unternehmer natürlich Verhaltensentwicklungen zu fördern. Mhm. Und das ist sehr unnachhaltig. Also immer dann, wenn wir nur an das Verhalten gehen, wird es schwierig, sondern die Aufgabe besteht tatsächlich, es gibt ja das Verhalten. Wenn ich mal den Eisberg nehme, kennt ihr die Grafik, das, was ich sehe, ist das Verhalten. Aber was unter Wasser liegt, ist einmal die Haltung. Aber jetzt kommt noch etwas, was unter der Haltung liegt, das ist das innere Bild. Das kann das Selbstbild sein, nicht das, das ist das Menschenbild, das ist das Weltbild, das ist das Bild einer Organisation. So, und wenn ich als Mensch noch immer die Organisation als Pyramide verinnerlicht habe, bildhaft, das erkenne ich im Gespräch mit Menschen daran, dass sie sagen, ja, der Chef, und die gucken nach oben. Ja, daran erkenne ich das in der Gestik und Mimik. Dann brauche ich kein Verhalten zu entwickeln, was nicht dieser Pyramide entspricht. Es wird nicht funktionieren. Sie werden immer wieder scheitern. Das heißt, es geht letztendlich darum, an den inneren Bildern zu arbeiten, mit den Menschen gemeinsam diese inneren Bilder zu entwickeln, und dabei helfen tatsächliche Bilder. Sprich, nicht mehr die Leistungs- und Machtpyramide für das Organigramm zu verwenden, sondern wir haben bei uns die Zelle verwendet, also die Zelle, Organ und Organismus mit dem Zellkern und allem. Und dann wird es plötzlich ganz anders. Und wenn die Menschen ein Bild davon haben, also wenn sie denken, wie sind wir organisiert, und sie sehen einen menschlichen Organismus, dann ist man schon auch in Verhaltensentwicklung, hat man es relativ einfach. Und für uns ist es auch deshalb entscheidend, dieser Weg, ich springe jetzt mal ein bisschen auf den Organismus und den menschlichen Organismus, wieso auch gerade dieses Bild, weil der Gedanke ist schon, ein Unternehmen in die Richtung zu entwickeln, mit der Funktionalität und den Reflexen, die ein Mensch in sich trägt. Stell dir vor, du stehst auf der Straße und auf dich kommt ein Auto zu mit 180. Wenn du jetzt als Mensch so organisiert wärst wie eine Machtpyramide, würdest du ganz schnell überfahren werden, weil du darüber nachdenken müsstest, was du jetzt tust und dir deine Entscheidung im Gehirn abfordern müsstest, aber bevor du das getan hast, bist du tot. Mhm. Ja, also es geht um Unternehmensintuition, um Automatismen, um Unternehmensreflexe für die Zukunft, um zukunftsfähig zu sein. Und die werde ich nie generieren können, nie. Wenn ich innere Bilder in mir noch manifestiere, die der alten Welt zugehörig sind.
Und es ist auch ganz lustig, wie du das sagst, weil wenn man jetzt an die Pyramiden in Ägypten denkt, die stehen da zwar schon lange, aber die bröckeln auch schon lange. Und jetzt sprechen alle von Agilität, haben aber die Pyramide im Kopf. Und dann wundern sie sich, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil sie einfach das falsche Bild haben. Und Agilität und eine Pyramide, kann man sich ja ganz leicht vorstellen, das passt nicht. Und wie setzt du das um und wie schaffst du das, dass die deine Mitarbeiter, weil ihr macht ja ganz viel. Es ist ja, ihr habt ja damals das Unternehmen, wo natürlich diese Hotels betrieben werden. Ihr habt aber auch Schulen gebaut in Afrika. Das heißt also, wie ist da die Verknüpfung der Agilität? Was hat das mit dem Unternehmenszweck zu tun? Wie bringt das die Performance des Unternehmens nach vorne? Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja alles schön und gut, was der da macht, ne? Baut eine Schule und so, ist ja ganz cool. Aber was hat das jetzt mit dem Unternehmen zu tun? Ich muss doch hier meine KPIs irgendwie nach vorne bringen.
Ja, also das erleben wir ja auch, ich nehme mal andere Faktoren, Zufriedenheit, Glück, Vertrauen, Verantwortung, das sind alles Werte, über die kann ich nicht verfügen. Mhm. Also es ist nicht in meiner Macht stehend, ob ihr mir jetzt vertraut, sondern das Vertrauen ist etwas, was entsteht aufgrund bestimmter Verhaltensweisen, die ihr im Umgang, bei mir im Umgang mit euch erkennt. Das Gleiche ist mit Glück. Also wissen wir alle, wer das Glück anstrebt, der wird es nicht gewinnen. Das ist ja schon eine Zen-Weisheit. Ja. Und letztendlich verhält es sich auch ein Stück weit bis zu einem gewissen oder ab einem gewissen Grad auch mit den Unternehmensergebnissen. Also der Erfolg von einem Unternehmen ist ja von viel mehr abhängig als von dem, worüber ich verfügen kann. Nehmen wir nur eine Pandemie. Ja, das heißt also, es geht gar nicht so sehr, sich unmittelbar darauf zu fokussieren, sondern auf andere Faktoren zu fokussieren, die unweigerlich dann zu dieser Entwicklung führen, ohne dass wir es bewusst anstreben. Und das kann dann eine Reise nach Afrika sein, wo die Begegnung mit einem 10-jährigen Mädchen zu einem Impuls führt, der in der Unternehmensentwicklung zu einem starken kulturellen Wandel sich entwickelt, mhm, weil dort innere Bilder entstanden sind. Also es gibt ja verschiedene Wege, innere Bilder auch zu entwickeln. Ich kann sie sehen, dann sehe ich das. Aber noch ein viel stärkeres inneres Bild entsteht ja aus dem Erleben. Mhm. Also ja, und dann habe ich zum Beispiel die Mitarbeiter, die in Ruanda sind, mhm, die erleben an den Menschen, was es bedeutet zu vergeben oder glücklich zu sein, ohne viel zu haben oder sich bedingungslos für sein Gegenüber einzusetzen, obwohl ich nichts habe. Das erleben die, das fühlen die. Mhm. Und dann reisen die mit diesem Gefühl zurück nach Deutschland und kultivieren das ganz unbewusst in unseren Reihen. Ubuntu nennt sich das ja in Afrika, die afrikanische Lebensphilosophie. Und dann merkst du plötzlich, dass das, was die dort erlebt haben, sich immer stärker bei uns im Unternehmen manifestiert und zu guten Entwicklungen führt.
Und da kommen wir zu dem Thema Unternehmenskultur und Vertrauen und Agilität. Und das ist auch noch so ein Punkt, was mir gerade einfällt, dass viele versuchen, agil zu werden ohne Vertrauen. Das ist auch eine Sache, die nicht funktioniert. Und was für mich noch zu dem Thema, also wie gesagt, ich habe ja gelesen, dein Buch gelesen, und was mich sehr berührt hat, war die Geschichte von den Auszubildenden, die sich quasi persönlich total weiterentwickelt haben durch diese Reise nach Afrika, wo das wirklich so ein neudeutscher Gamechanger war. Und das hat ja auch was mit Unternehmenskultur zu tun, sowas zu tun. Das ist ja eigentlich eine selbstlose Aktion, die letztendlich aber auch einen unheimlichen Gamechanger im Unternehmen macht, wenn man sieht, dass es hier wirklich nicht nur um das Thema Kohle geht, sondern um den Menschen tatsächlich. Weil wie viele sagen, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, aber handelt völlig anders.
Und das hat er bei den Kannibalen auch. der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist vielleicht das Bild, was es auch in der teilweise in Unternehmen gibt. Letztendlich geht es da wirklich um die Haltung und auch um die Frage, was ist meine Absicht? Also ich habe jetzt nächste Woche mache ich einen Online-Impuls geschrieben, dass die Absicht einer Führungskraft entscheidender ist als ihre Kompetenz. Mhm. Also, und die Gretchenfrage, um die es geht, ist mein Gegenüber Mittel oder ist mein Gegenüber Zweck? Mhm. Und ich behaupte auch, dass Sinnerfüllung nicht viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Denn Selbstverwirklichung, da drehe ich mich um mich selbst und ich benutze alles das, was um mich herum geschieht, für mich. Ja. Also ich benutze alles in meinem Umfeld als Mittel zum Zweck meiner Verwirklichung. Mir muss es gut gehen. Mhm. Und genauso ist es mit der Führung oder mit der Arbeit, wenn ich Führung nur als Mittel zum Zweck darauf verwende, Anerkennung oder Status oder was weiß ich was zu gewinnen, kann ich keine gute Führungskraft sein. Eine wirklich gute Führungskraft werde ich erst dann, wenn ich mich als Mittel zum Zweck dafür verstehe, dass Menschen wachsen und sie sich in schwierigen Situationen gut und erfolgreich für sie erfolgreich bewegen können. Und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Es gibt ja den Harvard Business Manager, der über uns bei uns über den beeindruckendsten Wandel in der deutschen Managementgeschichte geschrieben hat. Mhm. Und der hat es eigentlich reduziert auf genau diesen Punkt. Ne? Dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft den Menschen? Und in dem Moment, wo ein Unternehmen, eine Führungskraft oder ein Mitmensch sein Gegenüber nur als Mittel zum Zweck betrachtet, eigene Interessen zu verfolgen, ja, ist es etwas grundlegend anderes, als wenn ich mich als Mittel zum Zweck sehe, andere Menschen zu stärken. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich war vor kurzem in einem unserer Hotels, da ging es um einen Führungswandel. Und es waren dort drei Menschen, mit denen habe ich gesprochen. Ich hab dann gefragt, so den einen Menschen, was ist deine Absicht? Also wieso willst du diese Aufgabe übernehmen, diese Führungsaufgabe? Und er sagte, Bodo, ich wollte schon immer Direktor werden. Das ist mein Traum. Und ich möchte das Hotel nutzen als Bühne dafür, guter Gastgeber für die Gäste zu sein und in diese Richtung argumentieren. Ein anderer, mit dem ich gesprochen habe, sagte, Bodo, meine Absicht besteht darin, die Menschen zu befähigen, dass sie ihre Aufgabe ganz gut machen können, dass sie Schulungen erfahren, dass sie Erlebnisse haben, die sie darin befähigen, die Aufgaben, die das Leben, die Arbeit, das Hotel an sie stellt, gut bewerkstelligen können. Der dritte antwortete, ja, meine Absicht besteht darin, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, Organisationen zu entwickeln, die den Menschen die Arbeit leichter macht. Mhm. Ja, wer von diesen dreien oder welche zwei von diesen dreien sind für die Menschen am wertvollsten? Eins, zwei oder drei?
Zwei und drei.
Ob du recht hast oder nicht, das sagt dir gleich das Licht.
Ja, und das ist das, was ich damit meine. Ja, also wenn ich Führungskraft werden will, um Karriere zu machen, dann bringt mir bis zu einem gewissen Grad geht das, aber ich werde irgendwann in die Erschöpfung kommen, in die Depression kommen und alles wird um mich herum wird wahrscheinlich nicht so toll sein. Und das ist genau dieser Unterschied, um den es geht.
Ja, und das ist ja auch genau unsere Philosophie, dass wir sagen, du kommst nur über die Selbstliebe auch in die Rolle des Servant Leaders. Du musst einfach loslassen, auch deine eigenen Dämonen annehmen. Und du musst Menschen mögen. Du musst mit einem liebevollen Blick auf deine Mitmenschen, die auch von dir abhängig sind, auf die zugehen. Und eben wie, ist für mich immer ein schönes Bild, wie Eltern ihre Kinder einfach auch vertrauen und ihnen auch die Möglichkeit geben, wirklich zu wachsen und sie zu unterstützen und sich daran auch zu erfreuen, wie sie sich entwickeln. Ne?
Und das, was mit dem Bild, mit den Kindern, ist ein ganz schönes Bild. Dieses klassische Bild, was wir häufig in Unternehmen haben, ist ja Liebe für Leistung. Mhm. Ja, also kann ich auf die Eltern übertragen, solange die Schulnoten gut sind, ist alles in Ordnung. Und wenn nicht, dann ist es nicht so gut. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst das bitte so, wie ich das will. Das ist Liebe für Leistung. In der Kirche wird man sagen, fällt das unter die Kategorie Todsünde, Unzucht. Ja, Liebe als Handel. Es geht letztendlich um bedingungslose Liebe.
Genau.
Und es geht darum, den Menschen mehr zu lieben als die Sache, das Ding oder die Leistung. Mhm. Und das ist diese bedingungslose Wertschätzung auch, dass ich den Menschen in seiner Würde betrachte und nicht nur in dem, was er leistet. Also auf Neudeutsch gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, darfst du so bleiben, wie du bist.
Ja, genau.
Das ist letztendlich das, worum es geht. Ja, das ist das Entscheidende. Und wir sind da teilweise noch gefangen in unserer Geschichte.
So, jetzt sitzt du in einem Unternehmerclub in Osnabrück. Alles familiengeführte Unternehmen, erste, zweite, dritte Generation. Und du redest so. Und der dir zuhört, hat die klassische Pyramide im Kopf oder was auch immer. Wie kriegst du die Leute dazu, wirklich in die Reflexion zu gehen, Dinge anders zuzulassen als bisher, wenn die nicht auch durch solche Schocks gegangen sind wie du? Was kann man tun?
Indem ich mich davon freimache, das zu wollen.
Ah, okay.
Ja, das ist das Entscheidende. Je mehr ich das will, desto weniger wird es, weil Konflikte entstehen immer dann, wenn einer sein Bild anderen auf andere übertragen will. Sondern es geht einfach darum, sie teilhaben zu lassen, eine Sprache zu finden und darauf zu hoffen, dass daraus etwas entsteht, also die Saat auf fruchtbaren Boden fällt und wächst denn. Und das ist ja auch Grundlage der stoischen Philosophie ist, sich immer wieder bewusst darüber zu sein, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann. Verfügen kann ich ausschließlich über meine Haltung, über meine Entscheidung und über mein Verhalten. Über alles andere kann ich nicht verfügen. Also beschäftige ich mich da tatsächlich gar nicht mit. Ich sage nicht, dass mir das egal ist, was Sie damit machen. Das wäre nicht richtig. Aber ich habe die Hoffnung, dass daraus etwas entsteht. Und da ist ein großer Unterschied. Die Hoffnung kann nicht enttäuscht werden, die Erwartung wohl. Ja, wenn ich mit der Erwartung da reingehe, dass die das jetzt tun müssen, umsetzen müssen, dann entsteht ein latenter Druck und die verkrampfen, ich verkrampfe, alle verkrampfen und letztendlich passiert nichts. Wenn ich aber einfach die Hoffnung habe, dass daraus etwas entsteht, ich mich davon frei mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß und auch da eine persönliche Erfahrung dazu. Vor 3, 4 Jahren, also 5 Jahre war ich im Kloster und ich saß dort im Gästehaus, im Frühstücksraum. Und als ich dort saß, da kommt dann morgens immer ein Pater rein, Mönch, und ist von Tisch zu Tisch gegangen und hat mit den Menschen gesprochen. Und manchmal haben die so ein bisschen was in der Hinterhand, so ein Ritual oder eine Einladung, was auszuprobieren. Und dieser Pater, der ging von Tisch zu Tisch und hat die Menschen dazu eingeladen, ein Morgenritual mal auszuprobieren, nämlich die Sonne in ihrem Herzen aufgehen zu lassen. Mhm. So ging er von Tisch zu Tisch, hat gesprochen, wie geht's euch, was macht ihr? Gastgeber pur, mit diesem Hinweis, die Sonne in dem Herzen aufgehen zu lassen. Dann kam er auch zu mir, ich habe mir das angehört. Ich habe das dann auch mal ausprobiert und fand das irgendwie ganz interessant. 3 Jahre später war ich wieder im Kloster, hatte einen Kurs, ich habe mir selbst einen Kurs gegeben im Kloster und wieder kam Pater Jesaja, heißt der Name, kam rein, sah die Teilnehmer und sagte, was ist denn mit euch passiert? Ihr habt ja total das Leuchten in den Augen, habt ihr gut geschlafen, ihr strahlt ja total. Das ist ja interessant. Ne? Was habt ihr gemacht? Und dann sage ich zu ihm, ich so, Pater Jesaja, wir haben heute Morgen meditiert. Und dann fragte er, ja, was habt ihr denn meditiert? Wie habt ihr meditiert? Und ich sagte, ja, an der Art der Meditation, die wir gemacht haben, bist du nicht ganz unbeteiligt. Da guckt er mich mit ganz großen Augen an, weil er sich wahrscheinlich nicht mehr an das Gespräch vor 3 Jahren erinnern konnte. Und ich sagte ihm, ich habe heute Morgen in der Meditation die Teilnehmer dazu eingeladen, die Sonne in ihrem Herzen aufgehen zu lassen. So, der fiel natürlich aus allen Wolken, ja, dass er quasi verantwortlich dafür war, dass er in die Gesichter dieser Menschen schaut. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
er hat es einfach bedingungslos und ohne Erwartung gegeben, hatte schon wieder vergessen, dass er das gemacht hat und irgendwann wurde er überrascht. Und das ist dieses Phänomen, um das es geht. Wieso gehen Menschen ganz gerne in ein Fußballstadion? Weil sie das Ergebnis nicht kennen. Mhm. Wenn man das Ergebnis kennen würde dann würde keiner mehr ins Fußballstadion gehen. Mhm. Wisst ihr, wieso spielen wir so gerne Gesellschaftsspiele? Weil wir das Ergebnis nicht kennen. Das heißt also, aus dieser Unvorhersehbarkeit und so sehr wir uns auch einsetzen und einbringen und alles dafür tun, vielleicht zu gewinnen, es liegt nicht allein in unserer Macht. Mhm. Und wenn wir das für uns annehmen, dann geschieht etwas ganz Wunderbares. Dann sind wir erstaunt und überrascht und freuen uns. Und alles das, was wir versuchen vorwegzunehmen, ist eigentlich, stört die Lebendigkeit. Mhm. Vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel. Während der Pandemie haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir eine Trinkgeldkasse aufbauen für unsere Mitarbeiter, weil die keine Gäste hatten. Mhm. Und haben dann so Online-Formate gemacht und haben da viel Geld eingesammelt. Und dann hatten die Mitarbeiter die Aufgabe, sich das Trinkgeld zu verdienen, indem sie Hoffnungsvideos gemacht haben während der Pandemie, Musikvideos gedreht haben, Musikstücke geschrieben haben und das online gestellt haben. Und pro Like, pro Klick, pro Video wurde dann Geld verteilt. Das führte dann dazu, dass in einem Hotel mit 170 Mitarbeitern für jeden Mitarbeiter vor 3 Wochen 50 Euro zur Verfügung standen, die ihnen geschenkt werden sollten. Als ich mit dem Direktor dort sprach, sagte Herr Bodo, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich werde das Geld nicht los. Ich so, was ist passiert? Sagte, ich habe das Geld eingestellt, dass die das abholen können und ich habe von allen die Rückmeldung bekommen, dass sie sich gut und sicher fühlen, sie dieses Geld nicht brauchen und gerne weitergeben an Menschen, denen es schlechter geht.
Cool.
Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Darüber ja, kann ich nicht verfügen. Mhm. Das ist Ausdruck von Kultur. Ja. Aber ich kann über den Ausdruck von Kultur nicht verfügen.
Ja.
Ich kann nicht sagen, das muss jetzt, das müsst ihr so machen, sondern ich war überrascht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Das ist
absolut,
so.
Absolut, ja, schön.
Wenn ich dann gerechnet hätte, dann wäre ich enttäuscht.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Ich weiß, die ist vielleicht sogar provokativ. Liebst du dich selbst?
Ich versuche das immer wieder. Mhm. Und zwar bedingungslos, mich so zu lieben, wie ich bin. Aber mein Ego macht mir auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Und das ist etwas, ich habe vorhin davon gesprochen, ich betrachte mich als Anfänger. Mhm. Ja, und ich glaube, ich fange jeden Tag von Neuem damit an, zu versuchen, mich selbst zu lieben.
Okay. Weil du hast am Anfang von Ego gesprochen und Ego ist das, was uns am Leben hält, was mit Angst besetzt ist. Also wir holen unser Ego raus, wenn wir in irgendeiner Form uns in Gefahr fühlen. Und je mehr du sicher bist mit dir, je mehr du dich selbst liebst, desto mehr kannst du loslassen von dem Ego. Und ich erlebe dich, also ich gebe dir das mal als Feedback, ich erlebe dich auf dem Weg dahin und aus meiner Sicht ist das wenn man jetzt mal pyramidal denkt, das die Spitze der Entwicklung einer Person. Weil dieses, manche sagen dazu erleuchtet, ich sage einfach loslassen, das ist aus meiner Sicht das Größte, was wir erreichen können. Das gelingt vielleicht nicht immer jeden Tag, bei mir garantiert auch nicht und ich strebe es auch an. Nur so als Gedankengut, weil ich glaube, und jetzt kommen wir zur Unternehmenskultur, dann höre ich auch auf, dass wenn wir eine Unternehmenskultur haben, die angstfrei ist, dann bedeutet das, ich kann vom Ego loslassen und dann kann ich mich dahin bewegen, dass ich mit dem, was ich Gutes tue, das ist ja immer eine Wechselwirkung, also ich tue etwas Gutes, ich bekomme dafür etwas zurück und das stärkt mich wieder Stück für Stück. Und dann komme ich peu à peu in die Selbstliebe. Weil mein Gedanke ist, gibt es überhaupt eine Kultur, kann das überhaupt möglich sein, in eine Kultur zu schaffen, in einem Unternehmen, wo die Menschen Stück für Stück in die Selbstliebe kommen? Weil das ist meine absolute Traumvorstellung.
Also ich glaube nicht, dass sich das vollenden lässt, genauso wenig wie sich die Selbstliebe vollenden lässt. So alt können wir gar nicht mehr. Ja. Und ich glaube, dass das eben auch wichtig ist und dass das sehr viel Demut erfordert, das für sich anzunehmen. Also dass weder ich selbst jegliche Schatten erkennen und mit ihnen leben kann, wie auch im Unternehmen ich es mir nicht gelingen wird, jeden Mitarbeiter zu erreichen. Die Frage bekomme ich ja ganz häufig. Ne? Wie erreiche ich alle Mitarbeiter? Und auch da wieder die Antwort, am besten, indem du es gar nicht erst versuchst. Mhm. Sondern einfach annimmst, was ist. Und es gibt bei uns im Unternehmen, die Hotels sind so unterschiedlich. Wir haben Entwicklungen, die gehen wirklich im Schneckentempo voran. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wir haben Entwicklungen, die sind sehr schnell. Und ich bin sehr dankbar dafür. Also sich ein Stück weit davon zu befreien, von diesem Druck, es vollenden zu wollen. Das ist ja der Irrglaube auch, innerhalb der Menschheit, weshalb sie überhaupt erst im Hamsterrad unterwegs sind, weil sie in dem Glauben sind, unvollständig zu sein und glauben, mit jedem nächsten Schritt vollständiger zu werden. Und wenn ich einmal für mich das annehme und sage, hey, ich bin vollständig, dann wird sich mein Leben nicht erst mit dem Tod vollenden. Ja, und ich sage ganz klar, wir müssen nicht erst sterben, um in Frieden zu ruhen. Das kann ich vorher. Okay. Aber dafür braucht es einfach die Demut, ja, für sich einfach anzunehmen, dass ich vielleicht vollkommen, aber nicht perfekt bin und genau damit zu leben.
Wir werden schon vollkommen geboren. Das ist so meine Grundhaltung.
Als Unternehmer, was geht dir da so noch im Kopf rum? Was würdest du dir wünschen? Was hast du so als Ziel für dich vor Augen? Woran erfreust du dich in der Entwicklung?
Also als Ziel vor Augen habe ich, also erstmal als Mensch, dass ich mir diese Neugier auf jeden Moment des Lebens bewahren kann. Ich glaube, das ist etwas sehr Entscheidendes für mich, dass das nie versiegt, sondern diese Achtsamkeit, also dieses Gespür für den Augenblick zu bewahren oder immer öfter zu gewinnen, weil ich bin auch ganz häufig noch woanders unterwegs. Ich glaube, das für mich als Mensch, als Unternehmen, als Unternehmer geht es für mich darum, Eigenschaften zu entwickeln. Also Strategie oder so benutze ich eigentlich tatsächlich wenig das Wort, weil es für mich sinnlos erscheint im klassischen Denken. Aber wenn ich über die Zukunftsfähigkeit nachdenke, dann geht es für mich um die Entwicklung von Eigenschaften, die ein Unternehmen bestenfalls an den Tag bringt. Und wenn ich über Unternehmen spreche, dann spreche ich über die Summe der Verhaltensweisen der Menschen innerhalb dieses Unternehmens. Und dazu gehört für mich eben, dass die Menschen innerhalb des Unternehmens mehr zu sich finden, sehr mit sich in Berührung sind, sich selbst vertrauen, sich ihrer selbst bewusst sind, sich selbst mehr vertrauen können, eine Bereitschaft, nicht nur eine Fähigkeit, sondern auch eine Bereitschaft entwickeln, zu vertrauen und Verantwortung zu übernehmen, dass sie ein Bewusstsein entwickeln, zu erkennen, wofür sie sich gerade einsetzen, und dass daraus dann so etwas entsteht wie Unternehmensintuition. Mhm. Also wenn es uns gelingt, ein Unternehmen zu gestalten, das den Fähigkeiten eines selbstreflektierten Menschen nachkommt,
okay, ein schönes Bild.
Gut. Dann sind wir gut unterwegs.
Wunderbar. Ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir sind schon kaum zu glauben 56 Minuten unterwegs. Wir gucken immer so, dass wir bei einer Stunde landen. Hast du noch eine Botschaft, eine, die für dich wesentlich ist, für unsere Hörer, so zum Abschied, so ein Takeaway für unsere Hörer, wo du sagen würdest, das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis, die kann quasi jeder für sich im Herzen tragen und für sich umsetzen.
Ja, vielleicht zwei Dinge. Einmal eine Einladung und Ermutigung, sich mit Begriffen wie Demut, Geduld und Gelassenheit zu beschäftigen und alte Sichtweisen loszulassen und neue zu gewinnen. Denn ich glaube, dass Demut, Geduld, Gelassenheit, Bescheidenheit und Verzicht die Eigenschaften sind, die uns in Zukunft voranbringen werden als Menschheit in einer intakten oder Welt. Dass das eine und vielleicht einfach am Abend eines Tages sich eine Frage zu stellen. Nämlich die Frage zu stellen, was haben andere davon gehabt, dass es mich heute gegeben hat. Mhm.
Okay, super.
Super, Schluss.
Muss ich gerade drüber nachdenken, ja. Vielen Dank, Bodo. Es hat uns riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir könnten das noch stundenlang tun. Und vielleicht gibt es ja nochmal eine Gelegenheit, dass wir nochmal zusammenkommen und dann das Gespräch quasi fortführen, weil da ist ja noch eine Menge Wumms drin. Und sehr zielführend, wie du diese Kultur entwickelst. Und ich glaube, da können eine Menge Menschen viel von mitnehmen. Also vielen Dank. Wir wünschen dir schon mal ein schönes Wochenende.
Ja, und auch von meiner Seite, also du kannst dir die Frage heute erstmal positiv beantworten. ja, du hast mich und sehr inspiriert, unsere Hörer sicherlich auch. Du bist ein leuchtendes Vorbild, weil du dazu stehst, durch den Schmerz gegangen zu sein und das Gute dieses Transformationsweges eben auch lebst. Dafür kann ich dir nur ganz herzlich danken, weil du lebst das, was wir auch unseren Klienten und die Menschen in unserem Umfeld immer wieder versuchen zu bestärken, das zu tun. Also vielen, vielen Dank. Es war ein Fest. Dann wünschen wir Upstalbohm das Beste.
Ja, und dir persönlich.
Dir persönlich natürlich auch und hoffentlich auf bald. Bleibt gesund und munter und bis bald. Ich jingle dann.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Das war mir auch ein Fest, mich mit euch auszutauschen. Vielen Dank für die sehr inspirierenden Fragen vor allen Dingen auch und das Kennenlernen. Danke euch.
Danke dir. Ciao. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
Rebellentalk. Der große Freiheit.com.